Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen als Predigtext für den heutigen Sonntag Apostelgeschichte 21, 27 bis 39. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn, nämlich den Apostel Paulus, die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türen geschlossen. Während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Der nahm sofort Soldaten und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Dann näherte sich der Oberste, ergriff ihn und befahl, ihn mit 2 Ketten zu fesseln. Und er erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Die einen riefen dies, die anderen jenes in der Volksmenge. Da er aber wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in das Lager zu führen. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt des Volkes von den Soldaten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie: Hinweg mit ihm. Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten: Ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach: Verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann Sikarier in die Wüste hinausgeführt hat. Paulus aber sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, als Predigtthema habe ich ein Wort aus der Lesung aus Prediger 7 gewählt. Sieh das Werk Gottes an. Sieh das Werk Gottes an. Gottes Werke und Wege gerne mit Freude anzusehen. Es fällt uns nicht schwer, wenn diese Werke und Wege einigermaßen unseren Vorstellungen entsprechen. Wenn Gott das getan hat, was wir erbeten haben, wenn unsere Wünsche in Erfüllung gingen oder sogar noch weit übertroffen wurden. So sind Gottes Werke und Wege aber nicht immer. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall, dass Gott uns immer und immer wieder Wege führt, die uns gar nicht gefallen, die wir uns ganz anders erträumt hatten. Und da sagt der Prediger: Sieh an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tag sei guter Dinge und den bösen Tag nimm auch für gut. Denn diesen schafft Gott neben jenem, dass der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Der Sinn dieser etwas verschlungenen Gedanken auch im Prediger sind ganz einfach vertrauensvoll. Angesichts der schweren wie der schönen Tage sollen wir unser Leben mit all diesen Tagen, den einen wie den anderen, in die Hände Gottes legen bzw. aus seinen Händen nehmen, im Wissen, wie es uns auch vorkommen mag, er macht's jeden Tag gut. Und er allein kennt das Ziel, zu dem diese Tage und diese Wege zu unserem Besten hinführen. In diesem Vertrauen, und damit schlagen wir jetzt einen Bogen zu Paulus nach Jerusalem, hat sich Paulus auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Er wusste, dass dort keine leichten Tage, keine Tage des Glücks auf ihn warten würden. Die Propheten hat ihm gesagt, immer und immer wieder, dort warten Fesseln und Auslieferung an die Heiden auf dich. Aber Paulus wusste, dass auch diese Tage, auch wenn sie Gefangenschaft bringen, äußerlich Not und Elend, gut sind, weil sie die Werke des Herrn offenbaren. Und das schauen wir uns jetzt heute an diesem Sonntag miteinander an. Wir hatten am letzten Sonntag gehört, gegen Paulus standen in der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem schwere Vorwürfe im Raum. Er sollte angeblich die Judenchristen veranlasst haben, ihre Kinder nicht mehr beschneiden zu lassen und überhaupt die Gesetze des Mose, also die Ordnungen des alten Bundes, nicht mehr zu beachten. Wir hatten diese Vorwürfe eingehend unter die Lupe genommen und festgestellt, sie sind eine schwere Verzeichnung dessen, was Paulus tatsächlich gelehrt hat. Für den Herrenbruder Jakobus und die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem bestand deshalb in der Sache auch gar kein Klärungsbedarf. Die Frage war nur, wie kann man diese Vorwürfe möglichst überzeugend aus der Welt schaffen? Damit Paulus nun auch wirklich herzlich und brüderlich in der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem Aufnahme findet. Jakobus hatte die Lösung, 4 Männer in Jerusalem hatten ein Gelübde abgelegt, die dafür notwendige Zeit der Vorbereitung ging nun zu Ende und Paulus sollte sich mit ihnen reinigen und für sie die nicht ganz geringen Kosten für die nötigen Opfer übernehmen. Bei 4 Männern waren das immerhin 12 Schafe und Ziegen und noch allerhand weitere Opfergaben. Ganz billig wurde das für den Paulus also nicht. Paulus konnte diesem Vorschlag problemlos und gerne zustimmen. Das brachte sein Gewissen nicht in Not und die brüderliche Gemeinschaft war ihm die Kosten allemal wert. Da Paulus unter Heiden gewesen war, brauchte er selber eine 7-tägige Reinigung. Diese neigte sich dem Ende zu. Er hatte offensichtlich auf diesem Weg der 7-tägigen Reinigung mittlerweile wieder einen Reinheitsgrad nach jüdischem Kult erreicht, der ihm erlaubte, auch das Heilige des Tempels, den inneren Tempelvorhof, zu betreten. Ich habe uns da mal ein Bild mitgebracht. Da sehen wir ein Modell, eine Rekonstruktion der damaligen Tempelanlage. Und dort im inneren Tempelvorhof sahen ihn nun Juden aus Asien. Wir sehen hier das Modell, nach unten geht es Richtung Ölberg, nach Osten, das ist Westen. Über die Mauer hinten war der Haupteingang, da kam man direkt von hinten auf den Tempelplatz. Den äußeren Bereich ist der Vorhof der Heiden und der innere Bereich dann der Vorhof der Frauen. Ab dort fing dann im eigentlichen Sinne das Heilige an. Das Drumherum war im Grunde ja auch noch unheilig, weil es ja durch die Heiden, die dorthin durften, permanent kultisch ja entweiht und entheiligt wurde. Paulus aber war im inneren Tempelvorhof und dort sehen ihn nun Juden aus Asien. Sie kannten Paulus offensichtlich, wussten, wie er aussieht, was nicht verwunderlich ist, denn Paulus hatte ja 3 Jahre in Asien ausgehend von der Provinzhauptstadt Ephesus gewirkt. Diese Juden hatten das Wirken des Paulus dort mitbekommen. Sie waren erbost über das mit reicher Frucht gesegnete Tun in Ephesus. Hatten wir damals schon ausführlich gehört, Kapitel 19. Und jetzt sehen sie den verhassten Völkerapostel im Tempel. Augenblicklich brüllen sie los, Männer von Israel, Hilfe! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk, gegen das Gesetz, gegen diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Wir können uns als Nichtjuden kaum eine Vorstellung von der ungeheuren Schwere dieser Vorwürfe machen. Paulus steht demnach gegen alles, was dem jüdischen Volk wichtig ist. Gegen die Gebote, die Gott seinem Volk selber gegeben hat. Gegen den Tempel mit seinem Allerheiligsten, der Jerusalem überhaupt zu dem macht, was es ist, zur Stadt Gottes. Und damit steht Paulus gegen das ganze Volk. Denn was ist das jüdische Volk ohne Tempel und ohne die von Gott gegebenen Ordnungen? Paulus steht gegen alles, was jüdische Identität, jüdischen Glauben, die besondere Berufung Israels ausmacht. Das ist zumindest der Vorwurf, der damit erhoben wird. Natürlich war Paulus dem Namen nach bekannt wie ein bunter Hund. Paulus war der Mann, in den die Juden größte Hoffnung gesetzt hatten in der Verfolgung der Gemeinde Jesu. Und dann war er zum Feind übergelaufen. Ein Verräter der jüdischen Sache, sondergleichen. Und seither verführt er alle überall weg vom alten, wahren Glauben dieser wüsten christlichen Sektiererei zu. Das ist der Mann. Der Übeltäter wird identifiziert, versehen unmittelbar die Szene Nathan vor David. Du bist der Mann. Du, der ist's. Und als wären diese Vorwürfe nicht schlimm genug, hat er noch dazu als Zeichen seiner Verachtung dieser heiligen Städte Griechen in den Tempel hineingeführt und diese Städte verunreinigt. Lukas berichtet, sie hatten zuvor Trophimus, den sie als Epheser ebenfalls kannten, an der Seite des Paulus in der Stadt gesehen. Nun unterstellten sie Paulus, er habe diesen Heidenchristen, der kultisch natürlich unrein war, in den inneren Tempelvorhof gebracht. Wie weit dieser Vorwurf auf einem Irrtum beruhte oder böser Vorsatz dahinter stand, ist ungewiss. In jedem Fall war er grob fahrlässig geäußert, denn sie hatten sich nicht die geringste Mühe gemacht, diesen Vorwurf zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Um die Problematik zu verstehen, müssen wir uns den Tempel kurz mit seinen Vorhöfen anschauen. Rund um den Tempel waren mehrere Vorhöfe angebracht. Herodes der Große hatte in seiner Regierungszeit den alten, kleinen Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft wieder aufgebaut worden war, abbrechen und neu aufbauen lassen, war damals ein architektonisches Meisterwerk sondergleichen. Er hat es nämlich so geschafft, dass permanent Teile abgebrochen wurden, neue wieder aufgebaut nach den neuen Modellen und Plänen, ohne dass das regelmäßige tägliche Opfer, ohne dass der ganze intensive Tempelbetrieb nennenswert beeinträchtigt wurde. Hatte den Tempel vergrößert, außerdem hatte er die Vorhöfe terrassenförmig anlegen lassen, das heißt, jeder weiter innen gelegene war eine Terrasse höher und innen auf der höchsten Stufe thronte der Tempel mit seinem Allerheiligsten und überragte das Ganze. Haupteingang, wie gesagt, von außen, von Westen, es gab aber noch mehrere, damit gelangte man in den äußeren Vorhof der Heiden, da hatte auch der Kämmerer aus dem Mohrenland, der dann durch Philippus zum Glauben gekommen war, gebetet und seine Jesaja-Rolle erworben. Dieser erste Vorhof war vom nächsten, dem sogenannten Vorhof der Frauen, weil in den auch dann die Frauen hinein durften, jüdische Frauen natürlich nur, durch eine Mauer rundum getrennt. Ab hier hatten nur Angehörige des jüdischen Volkes Zugang. Und damit es da auch überhaupt keinen Zweifel gab, standen an jedem Durchgang Warntafeln in hebräischer und griechischer Sprache in roten Lettern aufgeschrieben, damit es keiner übersehen kann. Jedem Heiden, der den Fuß über diesen Vorhof hinein ins weitere Innere des Tempelbereichs, ins Heilige hineinsetzt, wer dabei getroffen wird, stand drauf, ist selbst verantwortlich für seinen Tod, der darauf folgt. Also keine Diskussion, ob der Tod folgt, sondern er folgt und du bist dann selber schuld. Denn da drin hast du, Heide, nichts verloren. Was die Juden aus Asien Paulus vorwerfen, musste also fast unmittelbar zum Tod des Paulus führen. Wir schauen uns auf dem nächsten Bild noch ein bisschen genauer dann an. Nach dem Vorhof der Frauen, der ist so unscharf leider, vergrößert. Nach dem Vorhof der Frauen, hier ein bisschen kleiner dargestellt auf dem Modell, kam der Vorhof der Männer, dann der Vorhof der Priester, das Heilige und ganz hinten im Tempel das Allerheiligste. Wenn der Vorwurf stimmt und Paulus hätte einen Heiden in den inneren Tempelvorhof aufs heilige, geweihte Tempelgelände gebracht, wäre das in der Tat der Super-GAU für das anstehende Pfingstfest gewesen. Man geht davon aus, dass Paulus ja zum christlichen Pfingsten, das eigentlich das jüdische Fest Shavuot war, eine Mischung aus Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und ein Erntefest. Das stand vor der Tür. Es war das zweite von drei großen Pilgerfesten im jüdischen Festkalender. Die Stadt und der Tempel wimmelten von Wallfahrern aus aller Herren Länder. hätte Paulus wirklich einen Unbeschnittenen in den inneren Tempelvorhof gebracht, dann musste der Tempel sofort geschlossen werden. Er war kultisch unrein, durfte keine kultische Handlung mehr geschehen. Genau das ist der Sinn auch von Vers 30. Und sie ergriffen Paulus, schleppten ihn aus dem Tempel. Damit ist nicht das gesamte Tempelgelände, auch nicht der Tempelgebäude, sondern der Vorhof der Frauen gemeint, das eigentlich Heilige. Und sogleich wurden die Türen geschlossen. Tempelbetrieb kommt augenblicklich zum Erliegen, weil davon ausgegangen wird, er wurde entweiht und entheiligt. Wenn, das stand im Raum, ein Heide den Tempel betreten hatte, war der Tempel kultisch unrein geworden. Wäre bis zu den Festtagen entweiht gewesen, er hätte erst neu geweiht werden müssen mit den ganzen alttestamentlichen Bestimmungen. An die Stelle der Festtage wären wohl Fastentage getreten, die ganze religiöse Fete wäre geplatzt. Wenn man Paulus ohne Eingreifen der Römer loswerden wollte, dann war dieser Vorwurf natürlich ein sehr guter Weg. Das scheint der einzige Punkt gewesen zu sein, an dem die Römer den Juden auch den Vollzug der Todesstrafe zugestanden haben bei der Entweihung ihres Tempels. Den dazu nötigen Volkszorn kriegen sie mühelos hin. Helft, schreien sie. Das griechische Wort ist der klassische Ruf, Hilfe, SOS, save our souls, rettet unseren Tempel. Und schon brachten sie die ganze Volksmenge in Aufruhr. Dann scheint das Ganze doch noch ein bisschen gedauert zu haben. Vers 30 zeigt uns, dass jetzt erst einmal die ganze Stadt auf die Beine gebracht wird. Adolf Schlatter schreibt dazu, einige laute Rufe von der Tempelmauer hinunter in die Stadt, der Tempel wird entweiht, genügten. Ein solcher Ruf pflanzte sich durch die engen Gassen der Straße der Stadt fort und zog Tausende herbei, die jederzeit ihr Leben für den Schutz des Tempels zu wagen bereit waren. Und genau das berichtet Vers 30 weiter. Es entstand ein Zusammenlauf des Volkes. Aus der ganzen Stadt, die ja unmittelbar auf 2,5 Seiten den Tempel umgibt, strömen die aufgebrachten Leute herbei. Erst als dieser Zusammenlauf des Volkes ein gewisses Ausmaß erreicht hat, wird Paulus ergriffen. Im Heiligen des Tempels darf aber kein Blut vergossen werden, sonst würde er auch entweiht. Deshalb wird Paulus aus dem inneren Vorhof des Tempels in den äußeren Vorhof der Heiden hinausgeschleift und dort versucht dann die aufgebrachte Menge ihn zu lynchen. Wild schlagen sie auf Paulus ein. Halten wir einen kleinen Augenblick inne und fragen, wo sind eigentlich die gläubig gewordenen Judenchristen von Jerusalem und sonst? Wer steht ihm in diesem Augenblick zur Seite? Von denen gab es ja offensichtlich eine ganze Menge. Wir sehen von den Menschen, sehen wir in diesem entscheidenden Moment nicht einen einzigen an der Seite des Paulus. Nicht einen. Aber sein Herr und Heiland hat ihn nicht vergessen. Er hat auch mitten in diesem Wüstentumult ein aufmerksames Auge auf seinen treuen Boten. Und so kommt die Hilfe von Paulus von ganz unerwarteter Seite. Es geschieht kein Wunder im engeren Sinne. Es erscheint kein Engel vom Himmel. Es geht höchst nüchtern, weltlich und weiter ziemlich gewalttätig zu. Und doch bewahrt der Herr wunderbar seinen Knecht, dessen Aufgabe noch nicht erfüllt ist. Wahrscheinlich hat der Aufruhr in diesem nördlich-westlichen Bereich des Tempelplatzes stattgefunden, denn dort sehen wir, da oben rechts, etwas außerhalb des Tempelgeländes, aber direkt angebaut, die alte Burg Antonia. Herodes der Große hatte sie aufgebaut weiter, da sehen wir sie in Detailansichten, etwas anderes Modell, und sie zu einer prächtigen Palastfestung gemacht. 23 vor Christus war er aber in einen neu erbauten Palast in der Weststadt gezogen. Nach dem Tod des Herodes wurde hier in der Burg Antonia eine Kohorte der 10. Legion der Römer stationiert. Das war von den Römern natürlich strategisch wohl durchdacht, denn von hier aus, die Burg lag etwas höher als das Tempelgelände, konnten sie einen wesentlichen Teil des Tempelgeländes im Blick haben, kontrollieren und nicht wenige Tumulte nahmen ja vom Tempel ihren Ausgang. Und so konnten sie schnell eingreifen, eventuell aufkeimende Unruhe möglichst im Keime ersticken. Und von hier hatten sie auch einen unmittelbaren Zugang zum Vorhof der Heiden. Der spielt nachher mittlerweile nochmal eine Rolle. Hier im Modell sehen wir, da gibt es einen Durchgang durch die Mauer und irgendwo, da muss es dann auch eine Treppe runtergegeben haben. Und da unten kamen sie dann irgendwo rein. Konnten also unmittelbar auch zugreifen, wenn was war. Und genau das geschieht nun. Wie gesagt, die Sache hatte einige Zeit gedauert. Die Römer hatten mit wachsender Sorge die Unruhe von der Burg Antonia aus beobachtet. Jetzt scheint der Tumult aus den Fugen zu geraten und dem Chef des Ganzen, das ist der zuständige Militärtribun, so ungefähr sah der aus, wörtlich der Chiliarchos, der Führer einer Tausendschaft. Das ist gerundet, in Wirklichkeit scheint eine Kohorte eher um die 600 Mann gehabt zu haben. Das ist der oberste Boss. Dieser Militärtribun erreicht die Meldung, ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Da ist Eile geboten zur Aufrechterhaltung bzw. zur Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, schreitet er mit seiner Truppe ein. Und Lukas berichtet wie gewohnt in ganz exakten Bezeichnungen, das wird uns später immer wieder nochmal begegnen. Für Historiker sehr interessant, dass Lukas sich als ausgezeichneter Kenner der Lage zeigt und mit hervorragenden Fachbegriffen arbeitet in seiner Erzählung. Der Militärtribun erscheint richtig nur in der Einzahl. Er war der höchste Offizier der Burg Antonia, gewissermaßen der Lagerkommandant. Gab es nur einen, also der höchste Offizier der Römer in Jerusalem. Er stürmt nun mit seinen Mannen auf den Tempelplatz und er hat eine ganz ordentliche Truppe dabei. Da waren zum einen die Stratiotas, das sind die einfachen Legionäre, kennen wir aus Asterix, und die bekannten, ebenfalls aus Asterix bekannten Zenturionen. Nicht nur die einfachen Legionäre, sondern auch die Zenturionen erscheinen in der Mehrzahl. Da sehen wir so von den heutigen Römerspielern einen Centurio in der Mitte mit einigen Legionären daneben. Aber wenn auch die Zenturionen in der Mehrzahl erscheinen, so ein Centurio erscheint ja nicht allein. Der hat seine Hundertschaft, es ist wörtlich der Centurio, der Führer einer Hundertschaft. Der hat also seine Hundertschaft mit dabei. Und wenn mehrere Zenturionen den Militärtribun begleiten, dann kommen die mit mehreren Hundertschaften auf den Tempelplatz gestürmt. Wahrscheinlich etwas durchtrainierter und kampferprobter, aber nicht weniger kräftig als die Gestalten auf dem Bild. Als erfahrener Soldat weiß der Militärtribun, in diesem Tumult kann er mit einer kleinen Einheit nur untergehen. Es geht um Demonstration römischer Macht und Stärke, damit so ein Aufstand gleich durch die pure Machtpräsenz gebändigt wird. Der Militärtribun wittert in Paulus den eigentlichen Unruhestifter. Er lässt ihn von seinen Soldaten ergreifen und mit zwei Ketten fesseln. Ein Bildchen, so ungefähr könnte es ausgesehen haben. Nur standen hier eben in Wirklichkeit noch ein paar hundert römische Legionäre rum. Die aufgebrachte Menge brüllt wild durcheinander. Der Militärtribun erkennt, hier kann er nichts Zuverlässiges erfahren. Er verlässt den Schauplatz und bringt Paulus erst einmal in Gewahrsam. Die Burg Antonia liegt höher. Paulus muss Stufen hinaufgebracht werden. Lukas berichtet, der Druck der nachdrängenden Volksmassen ist so groß, dass Paulus von den Soldaten getragen werden muss, die Treppen hinauf. Vielleicht konnte Paulus, der von den aufgebrachten Juden ja auch schon gehörig in die Mangel genommen worden war, gar nicht mehr selber schnell genug gehen. Im ersten Schrecken vor den heranstürmenden Soldaten waren die Juden offenbar zurückgewichen. Aber jetzt, nachdem die Römer Paulus ergriffen haben und wegbringen, jetzt begreifen sie, wenn den die Römer haben, dann können wir dem ja gar nichts mehr tun. Also offensichtlich deshalb drängen sie nach und versuchen doch noch irgendwie des Paulus habhaft zu werden und ihn umzubringen. Hinweg mit ihm ist der Ruf, der ihn begleitet. In der Säulenhalle geht es dann eine Treppe hinauf auf die Tempelmauer und von dort hinein in die Burg Antonia und offensichtlich ziemlich genau an dieser Stelle spricht der Paulus den Militärtribun an. Aber halten wir noch mal einen Moment inne. Die Szene ist ja in sich pikant. Roms Militärmacht, die in weiten Teilen der Welt Not, Tod und Schrecken verbreitet hat. tritt vor Paulus auf als Retter in höchster Not. Unser Thema ist: Ihr seht an die Werke Gottes. Immer wieder faszinierend zu sehen, wie Gott auch solche weltlichen Wüsten Militärmächte im entscheidenden Augenblick als seine Werkzeuge einsetzt. Und die müssen genau das tun, was er will. Kaiserin Rom ist fern, der lebendige Gott im Himmel ist ganz nah. Offensichtlich, als sie da oben auf der Tempelmauer angelangt sind, unten haben die Legionäre dicht gemacht, die nachdrängenden Juden gestoppt, kann Paulus den Militärtribun ansprechen. Er tut das offensichtlich in griechischer Sprache: Ist mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Der Militärtribun ist überrascht, stellt fest, du sprichst Griechisch. Das ist in diesem Falle nicht eine Frage, sondern eine überraschte Feststellung. Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht hat und die 4000 Sikarier in die Wüste hinausgeführt hat. Kurz vorher hatte ein jüdischer Aufrührer aus Ägypten 4000 Sikarier auf die Beine gebracht. Sikarier, wörtlich Dolchmänner. Das waren jüdische Terroristen und Meuchelmörder, die mit dem Dolch im Gewande mutmaßliche Kollaborateure der römischen Besatzungsmacht umbrachten. Nach Josephus hatte dieser Ägypter seine Leute auf dem Ölberg gegenüber dem Tempelberg versammelt und ihnen versprochen, sie würden die Mauern Jerusalems einstürzen sehen, wohl als Gericht Gottes, das durch ihn heraufgebracht wird. Diesen Aufstand hatten die Römer niedergeschlagen, der Ägypter selber aber war ihnen entkommen. Und nun war der Militärtribun offensichtlich der Meinung gewesen, Paulus sei dieser Ägypter. Es muss bekannt gewesen sein, dass dieser Ägypter kein Griechisch sprach. Denn aus der Tatsache, dass Paulus Griechisch spricht, schließt der Militärtribun sofort messerscharf, dann kannst du ja gar nicht dieser Ägypter sein. Nein, bestätigt Paulus, dieser Ägypter bin ich nicht. Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Sie sind oben auf der Mauer. Der aufgebrachte jüdische Mob ist unten. Der gesamte Bereich wird von einigen Hundertschaften römischer Legionäre gesichert. Der Militärtribun kann der Bitte des Paulus ohne große Gefahr entsprechen. Die Lage ist unter Kontrolle. Außerdem besteht so für ihn natürlich die Möglichkeit, etwas Genaueres über den Vorgang zu erfahren. Und so darf Paulus reden. Was Paulus sagt, wird dann Inhalt der nächsten Predigt über die Apostelgeschichte sein. Jetzt fragen wir uns aber, liebe Geschwister, nachdem wir diesen ganzen Tumult mitbekommen haben, was geht uns das Ganze an? Uns heute im Jahr 2011 im friedlichen Riedlingen. Wir haben keine Römer, wir haben keinen Tempel, wir haben keine aufgebrachten Juden. Mehr als ein paar Gole besessene Narren haben wir nicht zu fürchten. Was also geht uns das alles an? Was sagt uns das? Gottes Wort geht in Erfüllung. Sieh das Werk Gottes an. Durch die Propheten hatte Gott ankündigen lassen, in Jerusalem wird Paulus gefangen genommen und in die Hände der Heiden geraten. Genau das ist geschehen. Und wozu? Da greifen wir schon ein bisschen vor. Gott hat für seinen großen Heidenapostel einen ganz genau vorgezeichneten Weg. Er muss sein Zeuge sein, Zeuge des Evangeliums vor Felix, vor Festus in Caesarea und vor Herodes und schließlich in Rom vor dem Kaiser. Das ist der Weg des Herrn für den Paulus. Und an der Umsetzung dieses göttlichen Plans für den Paulus müssen auch dann die asiatischen Juden mit ihrer Hetze gegen Paulus mitwirken. Sie sind gewissermaßen der Stein, der den göttlichen Plan ins Rollen bringt. Immer wieder denken wir an Josef. Die Menschen gedachten es böse zu machen. Gott aber gedachte es gut zu machen. Die Wege. Und eben auch die Römer, die Feinde des jüdischen Volks, brutale Militärmaschinerie, sie müssen sich in diesem Moment als die schützende Hand Gottes über dem Leben des Paulus erweisen. Liebe Geschwister, das geht uns an. Das ist für uns bis heute eine überwältigende und beruhigende Tatsache. Gottes guter Wille geschieht. Sieh das Werk Gottes an. Mitten in diesem ganzen Tumult, in diesem Tohu Wabohu, in diesem Durcheinander, in dieser Niedertracht und Bosheit und Brutalität, was wir alles miteinander auf dem Tempelplatz angeschaut haben, mitten in diesem ganzen Durcheinander geschieht nichts anderes als das Werk des Herrn. Und das darf auch uns, liebe Geschwister, an jedem Tag und an jedem Ort zuversichtlich und gelassen machen, wenn wir in solche tumulthaften Szenen, sei es in der Gemeinde, im Beruf, in der Familie oder wo auch immer, hineingeraten. Der Herr hat seinen Weg und geht mitten durch dieses Ganze hindurch seinen Weg und bringt es zum guten Ziel. Amen.